2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag, der 4. August 2026, ja so etwa 9 Stunden heute vor 19.10 Uhr. Das VDS-NDS-Team ist aus einer ziemlich langen Sommerpause zurück an den Mikrofon und ich hoffe, ihr habt alle fleißig die vielen Folgen von Millerton Meets gehört, die Yannick wie jedes Jahr für euch so verlässlich veröffentlicht hat. Ja, mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem ersten Heimspiel der aktuellen Zweitligasaison, wenn am Sonntag um 13.30 Uhr das Spiel gegen die Spielvereinigung Fürth angepfiffen wird. Dazu habe ich mir heute Sebastian von den Nürnberger Nachrichten eingeladen. Moin Sebastian.
Hallo, ich hätte fast nicht mal Moin gesagt, aber ist mal komisch an hier unten im Süden.
Ja, das stimmt, ja. Sebastian, du warst schon mal bei uns zu Gast. Ich habe mal nachgeguckt, das war im Oktober 2023. Da hast du mit Luca gesprochen, allerdings über den ersten FC Nürnberg. Und zwischenzeitlich haben wir ja sicherlich noch ein paar weitere Zuhörende hier bekommen. Und daher würde ich dich einmal bitten, dich selbst an den folgenden drei Fragen vorzustellen. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum die Spielvereinigung Fürth?
Ja, ich bin Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten. Zu denen oder zum Verlag gehören auch die Fürther Nachrichten. Und ich bin ja generell hier Grenzgänger sozusagen in der Redaktion zwischen Podcasten über den 1. FC Nürnberg, aber eben auch Schreiben über die Spielvereinigung Greuther Fürth. Du nennst dich schon Spielvereinigung Fürth, du greifst schon vor in den Herbst vielleicht auf Entscheidungen, die da kommen könnten. Ja. Ich halte mich mal noch an den offiziellen Titel, so wie er noch aktuell drinsteht für den Spieltag. Mein erstes Spiel in meinem Leben im Stadion in Fürth, tatsächlich im alten Rohnhof verfolgt, in Nürnberg aber aufgewachsen und danach dann häufiger im Frankenstadion oder später im Max-Morlock-Stadion. Aber wie gesagt, Grenzgänger zwischen beiden Welten und deswegen bin ich auch irgendwie bei der Spielvereinigung zu Hause.
Das seid ihr ja alle bei euch in der Redaktion, so Grenzgänger. Ob das Fadi ist oder Michael oder auch Uli, glaube ich, so. Ihr habt alle irgendwie, macht alle so ein bisschen Nürnberg und Fürth, so. Das ist alles so eine Gemengelage, ne?
Ja, genau. Also Michael, würde ich sagen, macht schon wirklich hauptsächlich Fürth. Mhm. Der ist da schon mit Abstand der größte Experte und ist da auch relativ monothematisch dafür unterwegs sein. Der Rest ist tatsächlich ein bisschen zwischen beiden Welten.
Ja. Und wir haben euch großzügig vereinnahmt in den letzten Jahren immer wieder hier.
vielen Dank dafür.
Ja, das ist immer sehr schön. Dann hat man immer genau die richtigen Ansprechpartner. Gut, apropos Michael Fischer, da gab es ja eine Folge mit Yannick bei Millerton Meets. Die würde ich hier nochmal verlinken und auch empfehlen, wer die noch nicht gehört hat, das als Grundlage mal zu nehmen für diese Folge, die ich mit Sebastian aufnehme. Weil wir natürlich nicht alles doppelt erzählen werden, sondern jetzt wirklich vielleicht mal ein bisschen aktueller gucken und auf das Spiel am Sonntag auf jeden Fall. Und um damit zu beginnen, würde ich gerne nochmal ein bisschen so über Ab- und Zugänge reden. Also es war ein Riesenumbruch oder ist auch ein Riesenumbruch bei Fürth. So, was würdest du denn sagen? Welche Abgänge werden Fürth am meisten schmerzen? Zukünftig oder auch aktuell?
Ja, also einen muss man natürlich gleich mal nennen, der kam in der von dir angesprochenen Folge ja auch schon groß vor und ist jetzt dann eben beim FC St. Pauli dann eben auch kein Unbekannter mehr, spätestens jetzt Branimir Hegota, langjähriger Kapitän und Führungsspieler in Fürth, der ja, an dem sich so ein bisschen die Geister geschieden haben in den letzten Jahren dann, weil er schon so seine Schwankungen auch drin hatte, aber er war natürlich definitiv eine ganz wichtige Säule und ein Spieler, der da mit dazu beigetragen hat, dass es dann Fürth letztendlich auch in der zweiten Liga geblieben ist. Also er ist natürlich ganz zuallererst zu nennen und dann natürlich Noel Furtkoll, der ja Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison. Also ich habe auch nochmal nachgeschaut, ich glaube es waren zusammen bei den beiden 38 Scorerpunkte in der Saison bei 49 geschossenen Toren. Der Spielvereinigung kann man sich ungefähr, ohne dass man größere Mathematikkenntnisse braucht, ausrechnen, was da verloren gegangen ist sozusagen erstmal an Offensivpower. Wen kann man da noch nennen, wenn man auf die Abwehr schaut? Da ist, glaube ich, so der, ja, sind die größten Abgänge noch gewesen. Also Philipp Zierer ist auch bei euch kein Unbekannter.
Nach Melbourne.
Genau, der offenbar schon länger den Wunsch mit sich rumgetragen hat, da mal irgendwie nochmal so richtig weit weg ins Ausland zu gehen. Das hat er sich dann in diesem Sommer sozusagen erfüllen können, diesen Wunsch. Und dann hat man ihm da auch keine Steine in den Weg gelegt. Auch, ja, nicht nur eine gute Saison spielt, vor allem eine schwache Hinrunde, hat Michael beim letzten Mal hier auch schon sozusagen thematisiert. Dann muss man auch Reno Münz nennen, den es nach Westerlo verschlagen hat. Der war so ein bisschen einer der Spieler, wo man gesagt hat, naja, für den kann man auch noch mal ein bisschen Geld bekommen. Der hat einen gewissen Marktwert, ein junger Spieler. Den haben sich dann eben in dem Fall dann andere geschnappt. Und Jan Elvedi war zwar nur ausgeliehen vom 1. FC Kaiserslautern, ist aber trotzdem natürlich auch nochmal hier zu nennen, weil er schon auch, er kam im Winter und hat dann schon auch maßgeblich dazu beigetragen, die Abwehr zu stabilisieren bei der Spielvereinigung. Und insofern, auch wenn er sozusagen ja kein klassischer Abgang ist, muss man ihn schon auch in dieser Reihe.
Und vielleicht nochmal bei Neuf Foodkoi würde ich vielleicht nochmal ins Rennen schmeißen, dass man ja denken könnte, als Torschützenkönig der zweiten Liga würde man sehr viel Ablöse generieren. Das war ja oder ist ja nicht so, weil Frankfurt eine festgeschriebene Ablöse hatte, glaube ich. Rückkaufablöse irgendwie, glaube ich.
Ja, Rückkaufklausel oder wie man es auch immer nennen will. Mhm. Ja, das ist natürlich auch so ein, ja, wie soll man sagen, Auswuchs im modernen Fußball. Also das Konzept der Spielvereinigung war bis vor einigen Jahren wirklich schon auch immer darauf, hat es abgezielt, dass man eben junge Talente holt, vielleicht Spieler, die bei den ganz großen Vereinen im Land irgendwie nicht zum Zuge kamen, so ein bisschen sich hinten anstellen mussten. Den hat man da auf eine Plattform gegeben, ein Sprungbrett, und das ist dann eben auch immer wieder geglückt. Und damals hat man eben diese Spieler dann immer fest verpflichten können, ohne irgendwelche Rückkaufklauseln. Und hat dann eben ja entsprechende Marktwerte dann damit erzielt und sich dann so finanziell sozusagen ja immer wieder auch gut gepolstert, um dann eben ja auch mal vielleicht einen gestandenen Spieler zu verpflichten und andere Talente wieder zu bekommen. Und das ist in den letzten Jahren dieses Geschäftsmodell im Prinzip so ein bisschen weggebrochen, weil eben ja die großen Bundesligisten inzwischen finanziell so gut ausgestattet sind, dass sie halt einfach eigentlich im Prinzip kein Talent mehr einfach so ziehen lassen, außer sie sehen wirklich sozusagen gar keinen Weg mehr im eigenen Verein. Aber ansonsten gibt es entweder Rückkaufklauseln oder man sagt eben, man verleiht nur und holt diese Spieler dann, wenn sie denn tatsächlich dann besser performen, dann immer auch wieder zurück. Und deswegen ist es halt für die Spielvereinigung auch wirklich schwierig geworden in den letzten Jahren, dann da sozusagen mal sich dadurch finanziell gesünder zu machen und entsprechend Qualität zu bekommen.
Ja, das ist natürlich voll aufgegangen für Eintracht Frankfurt, ne? Also jemand bekommt ordentlich Spielpraxis, wird Torschützenkönig und dann kriegst du ihn wieder.
Und dann, nimmt ihn dann aber auch nicht mit ins Trainingslager in der Vorbereitung.
War das so?
So wie ich das gesehen habe, ja. Also wird auch spannend, ob er dann wirklich jetzt dann auch seinen Weg dann bei der Eintracht weitergehen wird oder ob es dann doch eben nochmal so ist, dass dann die Eintracht sagt, naja, sie haben ihn zwar zurückgeholt, aber eigentlich auch nur, um ihn dann vielleicht nochmal Tore zu verkaufen. Also mal gucken, wie das wird. Ist natürlich doppelt bitter dann irgendwie für den Spieler auch, der sich natürlich dann wahrscheinlich dann auch mehr ausgerechnet hat bei seinem zweiten Anlauf. Und natürlich auch für die Spielvereinigung, die, ja, bei denen sich wahrscheinlich viele Fans denken werden, dieses Business, wir hätten hier einen gehabt, der voll integriert ist, der drin ist, der gezeigt hat, was er kann. Hätte man ihn gerne nochmal ein Jahr vielleicht mit einer insgesamt einem besseren Jahr erleben können. Hätte er vielleicht Fürth nicht nur vom Abstieg bewahrt, sondern vielleicht auch ein paar Plätze weiter hochgeschossen. Also ja, aber gut, den modernen Fußball werden wir heute hier nicht vernichten in der Folge.
Klassische Lose-Lose-Situation für Fürth.
Ja, absolut.
Okay. Soweit vielleicht erstmal zu den Abgängen. Ich glaube, das haben wir jetzt also allumfassend auch beschrieben, auch schon Milan Tonitz. Vielleicht, was noch offen war, Nachfolger, also bei den Zugängen, Nachfolger für Ziereis zu finden, der dort in der Innenverteidigung da die Viererkette stabilisieren soll. Jetzt ist jemand da. Christian Kerestes, würde ich ihn aussprechen, aus Ungarn.
Ja, ich hab gelernt, dass jetzt das SZ nur ein S ist und ein normales S dann ein Sch. Aber insofern würde ich ihn Christian Kerestes aussprechen, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Also.
Aber vielleicht kannst du mir mal sagen, von welchem Verein der kommt.
Ja, er hat jetzt zuletzt bei Dundee United in Schottland gespielt, war dabei ausgeliehen und seinen eigentlichen Verein in Ungarn traue ich mich erst recht nicht auszusprechen.
Ja, also es kann schief gehen. Es sind zwei Namen und der zweite ist Spartakus, darauf können wir uns vielleicht einigen.
Ja, den kriegen wir gerade noch raus, den ersten da. Also sorry, habe ich nicht mehr geschafft, hätte ich vielleicht mit Sprachtools, hätte ich es mir noch drauf schaffen können, aber nee, genau, der wurde jetzt noch relativ spät sozusagen in der Vorbereitung jetzt geholt, hat jetzt letzten zwei Spiele auch gespielt und beide Testspiele hat man zu null bestritten. Also ja, spricht auf jeden Fall schon mal direkt für ihn. Dann hat man daneben noch Jannes Heuer geholt, der zuletzt von Kaiserslautern an Münster ausgeliehen war, da abgestiegen ist, aber jetzt Fürth trotzdem weiterhelfen soll. Vielleicht gerade auch mit den Erfahrungen, die er letztes Jahr gesammelt hat, auf und abseits des Platzes. Ja, die beiden werden wahrscheinlich Stand jetzt die Innenverteidigung bilden beim Kleeblatt. Und genau, zu Kerestisch mal schauen. Also ja, Schottland weiß man ja auch von der Spielweise rustikal eher zuweilen. Ja. Insofern eigentlich ja nicht so die Spielweise der Spielvereinigung, die ja schon eigentlich gern ganz gepflegten Ball gespielt hat, aber vielleicht jetzt auch nach den Erfahrungen der letzten ein, zwei Jahre auch gemerkt hat, okay, vielleicht brauchst du aber doch den einen oder anderen, der dann halt einfach mal dazwischen haut und zur Not den Ball auch aus dem Stadion jagt oder so, aber ja.
Das kann in der zweiten Liga nicht schaden, wenn man einen so jemanden dabei hat, glaube ich.
Ja.
Ja, okay. Das ist auch schon erwähnt, Testspiele, ne? Ihr habt am Wochenende euer letztes auch gehabt, genau wie wir. Ihr habt 3-0 gegen Freiburg gewonnen. Ich glaube, ein bisschen wenig Aussagekraft, ne? Also Freiburg ist jetzt irgendwie in der Vorbereitung 2-3 Wochen hinterher. Aber hast du ein bisschen was gesehen, oder?
Ja, sie sind 2 Wochen hinterher, aber man muss schon sagen, dass sie jetzt nicht mit irgendwie einer B11 oder so angetreten sind. Also es waren schon tatsächlich so, also ob das jetzt die Startelf beim Bundesliga-Start sein wird, das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen, aber es war einfach rein von den Namen her, war das eine sehr, sehr ordentliche Elf, die da von Beginn an gespielt hat. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt komplett sozusagen Freizeitfußball war, aber natürlich ist eine Aussagekraft generell von Testspielen, was die Ergebnisse angeht, immer überschaubar. Trotzdem wird es, nachdem ja es relativ zäh losging mit einer 1-0-Niederlage gegen Spielvereinigung Bayreuth und dann auch nicht so wahnsinnig überzeugenden Auftritten gegen andere fränkische, eher niederklassige Vereine, hat man sich dann nach und nach gesteigert. Also man hat gegen FC Zürich 3-2 gewonnen, man hat zwar gegen Hoffenheim 4-1 verloren, aber ja, Hoffenheim eben jetzt auch nicht ganz so schlecht unterwegs wahrscheinlich. Dann hat man noch den FC Paris, dieses aufstrebende Projekt, da mit 1-0 geschlagen. Und dann am Ende eben Freiburg. Und ja, wie gesagt, Aussagekraft überschaubar. Das werden auch alle wahrscheinlich richtig einordnen können wird. Aber trotzdem ist es natürlich immer ganz gut, glaube ich, wenn man so am Ende der Vorbereitung rausgeht und dann zumindest auch mal ein bisschen die Ergebnisse stimmen. Und es haben ja nicht nur die Ergebnisse gestimmt, sondern tatsächlich dann auch da die Leistung, die dann schon deutlich besser war als am Anfang.
Ja, okay. Vielleicht nochmal 2 Zugänge, über die ich gerne sprechen würde, weil ich sie auch als Starter direkt wahrnehme. Das ist einmal Shinta Abekamp, ja, auf der 10 würde ich sagen, und auch Ole Pohlmann. Fangen wir mal mit Ole Pohlmann an, den habe ich gar nicht bisher auf dem Zettel gehabt in meinem Fußballleben. Der kommt vom FC Rio Ave aus Portugal. Was kannst du über den sagen?
Ja, also auch klingt erstmal wild, da jemanden irgendwie aus Portugal zu holen, was jetzt vielleicht auch nicht die Top-Liga ist in Europa. Aber er ist bei Borussia Dortmund und beim VfL Wolfsburg ausgebildet worden. Und das ist im Prinzip ja wieder dann so ein klassischer Spieler, den man eigentlich dann eben in Fürth vermuten kann. Also einer, der ja eine sehr gute Ausbildung wahrscheinlich bekommen hat bei hochklassigen Vereinen oder Top-Vereinen in Deutschland. Und dann ja sein Karriereweg vielleicht nicht so gelaufen ist, wie er sich das dann vorgestellt hat. Also zumindest ist das wahrscheinlich das Ziel, wenn du bei Borussia Dortmund im Nachwuchs bist, dass du dann in Portugal bei einem Verein spielst außerhalb von Lissabon oder Porto. Und ja, also wie gesagt, so ein klassischer Transfer. Hat jetzt eher sozusagen so ein bisschen auf dem Flügel spielt, ist aber schon auch einer, der gerne mal so ein bisschen in die Mitte reinzieht. Und Shinta Abekamp, hast du schon angesprochen, ja, mit Fortuna Düsseldorf abgestiegen. Aber ein Spieler, der ja auch schon jetzt bereits in der Vorbereitung gezeigt hat, dass er einfach, glaube ich, keine großen Anpassungsschwierigkeiten haben wird. Also er kennt das Niveau jetzt seit Jahren. Düsseldorf ja auch nicht vor allzu langer Zeit mal an der Bundesliga angeklopft, da am Tor nach oben. Und ja, also zeigt sich schon, man sagt so ein bisschen der Nachfolger von Branimir Gotha, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Erstens dann doch ein bisschen anderer Typ. Und Branimir Gotha hat jetzt auch nicht immer so den klassischen Zehner gegeben. Er spielt jetzt im Moment in der Vorbereitung zentral. Ole Pohlmann dann eher so ein bisschen auf dem Flügel, auf der anderen Seite Felix Klaus, den man ja auch bestens kennt in der zweiten Liga oder auch in der ersten. Und ja, ganz interessant vielleicht ein bisschen so die Beobachtung, dass es jetzt aber Pohlmann und Klaus nicht so die klassischen Außenspieler vielleicht sind, sondern dass die alle drei vielleicht mal so ein bisschen auch in die Mitte ziehen, dass sie vielleicht auch mal Positionen tauschen, ein bisschen sich in den Rollen abwechseln. Genau wie dann vorne vielleicht sozusagen Dennis Sebeni, der nominell dann sozusagen ja der Neuner ist, der Stürmer vorne drin, der sich aber auch immer mal wieder fallen lässt. Also wird ganz spannend zu sehen sein, wie sie das so offensiv gestalten dann.
Ja, und Felix Klaus hat sich auch schon als Scorer gegen Freiburg ordentlich ins Rampenlicht gespielt in dem letzten Vorbereitungsspiel, ne?
Ja, absolut, auch schon vergangene Saison war er sozusagen, ja, glaube ich, zweitbester Scorer bei der Spielvereinigung nach Neue Futkoi und das, obwohl er sozusagen noch eine ganze Weile auf Letzt raus war und er hat natürlich definitiv, also er hat jede Menge Erfahrung, hat viel gesehen, er ist jetzt auch der neue Kapitän und das wird schon viel abhängen, die Saison, was seine Gesundheit macht und seine Form, ob er die auch noch sozusagen weiter jetzt mit dann doch langsam vorangeschrittenen Fußballeralter dann sozusagen auf den Platz bringen kann. Aber ja, definitiv ein Spieler, den man im Griff haben sollte, wenn man aus Sicht des FC St. Pauli einen schönen Saisonstart haben will.
Ja, okay, alles klar. Gut, wir haben mal ein bisschen so die Zu- und Abgänge beleuchtet. Da wäre auch meine nächste Frage. Also mit Futkoi, Hilgotta und Ziereis habt ihr, finde ich, ganz schön Substanz verloren. Jetzt habt ihr natürlich neue geholt. Wie siehst du das? Findest du aktuell den vierten Kader findest du ihn aktuell besser oder schwächer als letzte Saison? Und damit verbunden, die zweite Frage, muss man vielleicht noch in bestimmten Mannschaftsteilen nachbessern? Mhm.
Ja, natürlich immer ein bisschen schwierig zu sagen jetzt zu dem Zeitpunkt. Nominell sind sie natürlich erstmal geschwächt. Also wir haben es vorhin schon thematisiert, ne? Noel Futkoi und Bernie Mirkota, 38 Scorer-Punkte weg. Das ist ein wahnsinniger Verlust. Gleichzeitig würde ich aber sagen, habe ich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, die Rolle von Bernie Mirkota in den letzten Jahren, er war nicht unumstritten. Fans haben sich da auch immer wieder an ihm gerieben. Er ist oft vorangegangen, ist aber manchmal auch wieder untergetaucht und er war der klare Führungsspieler, einfach so durch seine Historie, durch seine Art, wie er auch im Training vorangegangen ist. Das kann ja schon auch manchmal, wenn so ein Spieler dann geht, dafür sorgen, dass plötzlich auch andere, die sich bisher zurückgehalten haben, ja, auch mehr Verantwortung übernehmen, mal lauter werden, dass vielleicht eine Mannschaft nicht mehr jetzt so von diesen ein, zwei Spielern abhängig ist. Also insofern kann es natürlich sein, dass ja man als Mannschaft insgesamt dann besser dasteht. Muss ja auch sagen, Heiko Vogel, der während der laufenden Saison kam, in der vergangenen Spielzeit, hat jetzt sozusagen zum ersten Mal eine richtige Vorbereitung dann mitgemacht mit der Mannschaft, hat dann vielleicht ja auch ein bisschen noch mehr darauf einwirken können, welche Spieler jetzt geholt wurden. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man auf dem Papier eigentlich geschwächt aussieht. Einige Experten haben es ja die Spielvereinigung auch schon als klaren Absteiger tituliert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie eigentlich stärker dastehen.
Und was die Neuzugänge angeht, da wird ja bei vielen Vereinen noch was passieren, weil alles gerade erst so langsam in Schwung kommt, glaube ich so, ne? Und auch alles vieles von anderen Ligen abhängt natürlich, ne?
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Ich glaube, dass man für schon relativ weit ist, also weil man eben auch schon wirklich jetzt viele Transfers getätigt hat. Irgendwann ist ja dann auch mal so die Frage, wie viele Spieler kannst du dann immer neu integrieren und auch abseits des Platzes, wie läuft das dann, wenn du dann vielleicht irgendwann nicht nur eine halbe Mannschaft austauschst, sondern noch viel, viel mehr. Ich glaube, Bedarf gibt es natürlich schon noch, wenn man jetzt gerade sozusagen auf die Position des Mittelstürmers sich anschaut. Also Dennis Sebeni hat schon nachgewiesen, dass er in der zweiten Liga wirklich einige Tore schießen kann, aber in Fürth hat er eher so die Rolle eingenommen, dass er sogar wirklich dann mal sich da tief ins Mittelfeld fallen lässt, vielleicht eher mal als Vorbereiter arbeitet für die anderen. Das ist ja auch wichtig und wie gesagt, wenn man dann vielleicht ein fähiges Klaus oder andere da in Position bringt, ist es natürlich auch gut für Fürth. Glaube aber, dass es schon wichtig ist, dass man da vielleicht nochmal nachlegt, weil eine Verletzung und dann sieht es wieder ganz anders aus. Man hat mit Benjamin Zank einen talentierten Spieler geholt, der zuletzt bei Viktoria Köln war, der relativ schnell die Ligen hochgeklettert ist. Der ist aber aktuell noch im Reha-Prozess, also das hat man einkalkuliert, dass er nicht zum Saisonstart da sein wird. Da wird er keine Rolle spielen. Deswegen, mal gucken, ob dann vielleicht sozusagen da noch was passiert. Und Linksverteidigerposition ist auch noch so ein Thema, dass man da für Luca Itter einfach noch mehr Konkurrenz sozusagen beschafft. Luca Itter in den letzten Jahren auch gerne mal dann eher vielleicht auch mal Innenverteidiger sogar, ist aber eigentlich ursprünglich mal als Linksverteidiger geholt worden. Aber da könnte man sich auch vorstellen, dass man da nochmal jemanden holt.
Da werdet ihr wahrscheinlich auch oder wird Fürth ein Auge drauf haben, was man noch vielleicht als Leihe oder ablösefrei bekommt. Man sieht das in den bisherigen Transfers, das ist eher, also vom Geld her ist da nicht so viel ausgegeben worden. Das sagt mir eigentlich auch, dass nicht so viel Geld vielleicht da ist. Vielleicht ist aber noch genug Geld da, um hinten raus was zu machen, weiß ich nicht genau.
Ja, also ich glaube, für einen richtig guten Mittelstürmer, bei dem man das Potenzial sieht, dass der einem irgendwie vielleicht nochmal, keine Ahnung, 8, 9 Tore geben kann in der Saison, da würde man wahrscheinlich tatsächlich nochmal ein bisschen investieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Insgesamt ist aber das Kleeblatt, und ich habe es vorhin ja schon beschrieben, ne, mit dem Geschäftsmodell, ist definitiv auch angehalten zu sparen. Und ja, bei den Abgängen sind auch einige eben, ja, entweder weil der Vertrag ausgelaufen ist, bis auf Reno Münz und ein bisschen für Noel Footcall, hat man jetzt nicht wahnsinnig viel Geld eingenommen. Das heißt, ja, Riesenspielraum wird nicht da sein. Und das ist ja generell auch das vierte Modell. Man wird ja jetzt nicht irgendwie 5 Millionen oder sonst was in die Hand nehmen, sondern man guckt eben Spieler, die vielleicht jetzt noch bei den Bundesligisten irgendwie runterfallen, die sich da nicht durchsetzen konnten in der Vorbereitung. Vielleicht gibt es dann da noch den einen oder anderen, der dann doch sagt, okay, bevor ich irgendwo auf der Bank sitze oder nicht mal das, gehe ich dann eben nach Fürth und gucke, ob ich diesen Abschiedskandidaten der vergangenen Saison vielleicht ein paar Plätze weiter hochhieven kann.
Mhm. Wer bei dieser Mission auch nicht ganz unwichtig ist, ist euer oder ist der Fürther Trainer Heiko Vogel. Lass noch mal ein bisschen über den reden. Das ist schon gesagt, er ist letzte Saison, innerhalb der Saison gekommen, glaube im November, ne? Oder Dezember 2025 müsste das gewesen sein. Wie ist denn das so mit seinem Spielsystem? Ist das, lässt er jetzt was Neues machen, wo er in die komplett neue Saison geht? Oder ist das, ist er da schon oder übernimmt er da die Sachen von der letzten Saison? Wie ist das so mit ihm?
Ja, also letzte Saison war es, glaube ich, schon noch immer so eine lange Findungsphase, auch dann auch unter ihm, hinten mal mit 3 Verteidigern, mal mit 4. Das war nicht so immer so ganz klar. Jetzt ist es, glaube ich, schon ein bisschen klarer. Also ich glaube, er würde gerne mit einem 4-2-3-1, wie ist es dann in der Offensive, spielen. Defensive wird es dann eher, hat zumindest Michael Fischer, mein Kollege, jetzt so in den Testspielen gesehen, dann so ein 4-4-2 eher, dass dann eben jemand nochmal vorne mit drauf geht. Man hat schon auch oft von diesen schnellen Umschaltmomenten gelebt in der vergangenen Saison, ist aber jetzt im Moment schon auch der klare Wunsch von Heiko Vogel, dass man auch mal wieder einen besseren Ball spielt und auch selber mit dem Ball was anfangen kann. Ja, der vierte Flachpass, der berühmte, der weiß ich nicht, ob der jetzt komplett zur Aufführung kommen wird, aber ich glaube, man hat durchaus Spieler, also wenn ich mir die Offensive anschaue, die den pflegen können. Defensiven Mittelfeld hat man dann mit Sascha Bonset und Paul Will dann vielleicht eher die rustikaleren Vertreter, haben wir auch schon gesagt, kann vielleicht manchmal auch nicht schaden in der zweiten Liga, wobei ich da jetzt auch nicht die beiden zu sehr in eine Ecke stellen will. Also auch die können natürlich einen gepflegten Aufbaupass spielen. Also ja, wird spannend zu sehen sein, wie sie das so umsetzen können. Gerade jetzt gegen dann vielleicht am Anfang eine Mannschaft, die dann ja auch mit nochmal anderen Ansprüchen sozusagen kommt und jetzt nicht no offense, aber in Braunschweig oder sowas ist. Ja, also das ist, glaube ich, so der Wunsch von Heiko Vogel. Ich kann mir schon vorstellen, dass man jetzt auch wirklich am Anfang erstmal auf Safety First geht. Also man hat es geschafft, unter Heiko Vogel dann deutlich die Defensive zu stabilisieren in der vergangenen Saison. Da haben dann auch die Neuzugänge damals dann auch beigetragen, wie eben zum Beispiel Jan Envedi oder eben Paul Will im defensiven Mittelfeld. Das wird, glaube ich, schon auch erstmal das Ziel sein, dass man da einfach besser steht und nicht wie vergangene Saison dann gleich ja zu so einer Art Schießbude der Liga wird und dadurch natürlich auch das Selbstvertrauen dann schnell flöten geht. Gleichzeitig, ich habe die Namen genannt, da ist schon offensives Potenzial da. Das heißt, das will man sicherlich auch nutzen und wird man, glaube ich, auch nutzen.
Okay. Wenn wir mal so auf das Spiel jetzt am Sonntag gucken, Rapp lässt ja mit einer Fünferkette spielen. Das ist ja dann auch ein System, was wir seit Jahren jetzt auch spielen mit einer Fünferkette. Wie meinst du, matcht das gegen eine Mannschaft mit einer Viererkette?
Ja, ist halt immer die Frage. Also wie gesagt, vergangene Saison war Heiko Vogel schon immer ein bisschen auch anpassungsfähig. Ist jetzt, glaube ich, keiner, der komplett dogmatisch an seinem System dann auch festhält, der dann natürlich auch guckt, was macht der Gegner, vielleicht dann auch da nochmal umstellt. Ich glaube in dem Fall jetzt nicht, weil man das jetzt einfach so die letzten Spiele in der Vorbereitung auch gesehen hat. Klar, manchmal wird da auch ein bisschen taktiert und ein paar Kniffe noch gemacht, um vielleicht auch mal einen Gegner zu verwirren. Aber ich denke nicht, dass man jetzt das Konzept, das man da jetzt einstudiert hat, dann wieder über den Haufen schmeißt. ja, wird spannend zu sehen sein. Also wie gesagt, man ist da mit zwei defensiven Mittelfeldspielern schon, glaube ich, bedacht, dann da irgendwie erstmal da alles wegzuhalten, was da kommt, und dass man dann irgendwie versucht, seine Offensivspieler dann die Schnelligkeit auszuspielen, gerade mit einem Felix Klaus oder auch einem Schinter Abelkamp. Ja, wird spannend, wie diese Systeme so aufeinander prallen.
So könnte ich mir das Spiel auch vorstellen am Sonntag tatsächlich. Also eine Viererkette mit zwei sehr, sehr defensiven Sechsern davor, gucken, abwarten. Ich meine, St. Pauli ist immer ein Absteiger irgendwie und wir haben ein Heimspiel. Und dann zu gucken, halt über schnelle Konter, wenn wir das Spiel machen müssen, zu kommen. Halt, das könnte halt ein Lösungsweg sein, wahrscheinlich für Vogel. Ne?
Ja, und dann natürlich auch auswärts ist ja auch mal so ein Punkt, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders auftritt, als jetzt das die Spielvereinigung dann im Rohnhof machen würde, wenn es das erste Heimspiel der Saison wäre. Ja, wie gesagt, ich denke, es wird so eine Mischung sein. Man wird gucken, dass man da nicht gleich wieder sich da so einen Rucksack draufpackt und zwei, drei Gegentore dann da irgendwie kassiert. Das wird das Hauptziel sein. Sacha Bonsé ist auch ein gefühlter Neuzugang. Der war ewig lang verletzt, hat dann so am Ende der vergangenen Saison nochmal gezeigt, wie wichtig er aber sein könnte. Also so im Spiel gegen den Ball. Also Paul Will ja auch. Der war zwar jetzt schon ein halbes Jahr da, aber er war nur ausgeliehen von Darmstadt, ist jetzt so richtig in Fürth. Kann mir auch vorstellen, dass das schon auch nochmal wirklich ein ganz anderes defensives Mittelfeld ist, als man das die letzte Saison gesehen hat bei Fürth.
Ja, naja, wie immer vor ersten Spieltagen, alles ist irgendwie ein großes Überraschungsei irgendwie dann auch. Ne?
Ja.
Bleiben wir trotzdem nochmal kurz bei Heiko Vogel. Also, wie soll ich sagen, wie sehr meinst du, sitzt er fest quasi, oder sitzt er fest im Trainersattel bei Fürth? Weil ich könnte mir vorstellen, also du spielst bei St. Pauli, dass man da vielleicht verlieren kann, könnte sein. Dann spielst du direkt das Franken-Derby in Nürnberg, die ich auch nicht so als schlecht empfinde gerade. Und dann im Pokal zu Hause gegen Bochum. Mal angenommen, da hast du nicht gleich drei Pflichtspielsiege, so. Kann das schnell kippen da, die Stimmung? Oder wie ist das einzuschätzen? Was meinst du?
Ja, also natürlich tragen die Fans da jetzt schon harte Spielzeiten mit sich herum. Da weiß ich nicht, wie gut dann die Geduld vielleicht dann wirklich sozusagen oder wie groß sie ausgeprägt ist. Ich glaube aber, dass jetzt erstmal schon absolut Geduld für und mit Heiko Vogel da ist, weil er hat jetzt nicht sozusagen als Feuerwehrmann übernommen und dann da jetzt da irgendwie Fürth noch gerettet, sondern er war ja dann, hast du schon gesagt, er ist im vergangenen Herbst, Winter gekommen, hat dann da eine ganze Weile, war auch nicht nur alles positiv, aber trotzdem hat es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren und dann eben auch in der Liga zu halten über die Relegation. Und ich glaube, dass man schon da einen guten Trainer gefunden hat und dass man sich bewusst ist, dass man jetzt nicht nach dem Jahr jetzt da mit drei Siegen reinstarten wird. Wobei, wer weiß, kann passieren. Also auch da wieder Glaskugel, ne? Alles ist möglich. Ja. Ich glaube nicht. Also man ist sich dann schon klar, wo man dann irgendwie herkommt jetzt nach den letzten ein, zwei Jahren. Man hat einen guten Gegner da im Pokal, man hat einen Bundesliga-Absteiger zu Beginn des Derby, da kann immer alles passieren. Glaube nicht, dass da jetzt dann irgendwie nach drei, vier Wochen irgendwie Heiko Vogel in Frage gestellt würde. Da, glaube ich, gibt man ihm schon Vertrauen und sieht die Arbeit, die er da jetzt reingesteckt hat, seitdem er da ist, sieht, wie er auch kommuniziert, wie er ja doch immer auch Ruhe reinbringt und vergangene Saison immer wieder betont hat, man wird es schaffen. Es ist knapp geworden, aber man hat es letztendlich geschafft. Es gibt ihm dann irgendwie recht. Und er hatte ja auch eine große Hypothek, die er erstmal bekommen hat. Also ich glaube, die Geduld ist da. Daniel Mayer, da ist jetzt ein neuer sozusagen Sportgeschäftsführer gekommen. Auch das muss sich dann irgendwie auch wieder erstmal finden. Man hat sicherlich auch nicht immer alle Spiele bekommen, die man wollte jetzt bei diesem Umbruch. Also wie gesagt, ich glaube, man kann sich da ganz gut einschätzen. Und es sind am Anfang jetzt vielleicht nicht die Spiele, die man unbedingt alle gewinnen muss. Die kommen dann vielleicht eher danach dann irgendwann.
Ja, was man natürlich auch sagen muss, das sind natürlich jetzt schon ein Kader, der dann sehr seine Handschrift trägt. Das wäre dann natürlich auch fatal, irgendwie da schnell zu sagen, so, das passt so nicht, weil wer weiß, was ein anderer Trainer dann mit den Spielern vorhätte oder so. Ne?
Das ist das andere. Dazu kommt, was wir jetzt auch schon ein bisschen über die Finanzen gesprochen, also man hat das letzten Jahre auch wirklich mal viel Abfindungen zahlen müssen durch Umbrüche, die man so gar nicht so in dem Ausmaß gewöhnt war in Fürth, hat wirklich jetzt seit Alexander Zorniger da einige Trainer beschäftigt und ich glaube auch, dass man sagt, wenn jetzt da was aufbaut und eben die Mannschaft ein bisschen auch nach den Wünschen des Trainers da zusammenstellt, wie gesagt, wie sehr die Wünsche dann immer in Erfüllung gegangen sind, ist nochmal die andere Frage. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann in Fürth großes Interesse hat, demnächst schon wieder da irgendwas zu tun. Deswegen glaube ich, solange man sieht, dass da irgendwie diese Entwicklung von der vergangenen Saison sich einigermaßen fortsetzt, glaube ich, gibt es da keine Diskussion.
Ja, okay. Wie wäre so deine persönliche Erwartung so für die Saison von Fürth?
Ja, ich glaube, also ich habe es ja vorhin gesagt, ne, besser oder schwächer, natürlich ist das ein großes Loch, das da erstmal ist mit Noel Footkoy, der da wirklich fast getroffen hat, wie er wollte, so bis auf mal eine kurze Phase in der Saison. Ich glaube aber, dass einfach auch ein paar Spieler weg sind, die jetzt in den letzten Jahren, und man kann da eigentlich wirklich die Jahre zusammennehmen seit dem Bundesliga-Abstieg, ja. Also man ist während der Pandemie eigentlich sensationell damals in die erste Bundesliga aufgestiegen und hat dann da aber eigentlich wirklich fast nichts gerissen und ist dann wieder runter. Und das war eigentlich vielleicht auch nicht gar nicht so anders zu erwarten. Aber man hat einfach da schon im Prinzip dann sich einen Rucksack aufgesetzt und manche haben den jetzt, glaube ich, über Jahre mitgeschleppt. Und diese Spieler sind jetzt zu großen Teilen weg und ich kann mir schon vorstellen, dass die Spielvereinigung einfach ein bisschen befreiter reingeht und dass man dann ja vielleicht nicht gleich den ganz großen Sprung macht und ja, zweite Liga ist ja auch so typisch, wenn du nicht irgendwie, sagen wir mal, Platz 7 oder besser bist, dann bist du ja eigentlich schon im Abstiegskampf so gefühlt oder klassischerweise. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr tatsächlich einen okayen Mittelfeldplatz erreichen, was eben nicht heißt, dass man da nicht nach unten schauen muss, immer mal wieder. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall besser dastehen werden als in der vergangenen Saison.
Okay, alles klar. Damit machen wir mal das Sportliche rund. Ich habe noch zwei Themen so ein bisschen außerhalb des Sportlichen. Ganz wichtig, es haben sich in den letzten paar Tagen, ja, es gibt einen neuen aktuellen Stand wegen der Abstimmung über die Namensänderung. Darüber hatten wir kurz vor, also schon vor einem Intro gesprochen. So. Mhm. Was ist da gerade passiert?
Ja, also es ist jetzt sozusagen am Tag nach unserer Aufnahme ist dann sozusagen terminiert worden, dass man dann, also wann man im Herbst sozusagen dann abstimmen wird oder diskutieren wird über den Namen. Es gibt schon lange jetzt diese Initiative zurück zur Spielvereinigung, die einfach sozusagen wieder den klassischen Namen will, der Spielvereinigung führt. Das Greuther sozusagen aus Vestenbergsgreuth, das ist ja für viele einfach sozusagen überholt und nicht mehr zeitgemäß. Es ist quasi nicht mehr, man sieht nicht mehr so viel Vestenbergsgreuth oder Greuth irgendwie da drin. Und es gibt natürlich aber auch diejenigen, die sozusagen immer noch, allen voran natürlich Helmut Hack, der damals eben aus Vestenbergsgreuth kam und natürlich maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Klamme Spielvereinigung dann überhaupt wieder an Bedeutung gewonnen hat, dass die natürlich auch daran festhalten und sagen, naja, das ist auch eine etablierte Marke. Man hört das ja auch immer in den Übertragungen, ne? Von der Spielvereinigung redet da eigentlich dann oft niemand, sondern das ist dann immer Greuther Fürth. Gerne auch mal irgendwann die Greuther, was in Fürth natürlich dann wirklich...
Das ist ganz schlimm, glaube ich, ne?
Ja, niemand hören will. Und deswegen, also mal gucken, ich glaube, es gibt an sich unter den Fans eine klare Mehrheit für die Rückbenennung des Namens. Aber ja, wie gesagt, da ist natürlich jede Menge Vereinspolitik und auch vielleicht immer noch finanzielle Themen im Hintergrund. Und das wird eben spannend. Also am 7. November, 8. November, an dem Wochenende, glaube ich, wird dann die Entscheidung fallen.
Ja, ist noch nicht ganz raus, ne, weil ihr guckt dann oder der Verein guckt dann darauf, wann ihr eigenes Spiel ist, weil es ein Spielwochenende ist.
Genau, und es hätte eigentlich, glaube ich, eine Spielpause eigentlich passieren sollen. Das geht jetzt aber aus Gründen nicht und deswegen hat man sich jetzt für dieses Wochenende entschieden und da muss eben noch abgewartet werden, was der Spielplan macht. Also, ja, man wird sich wahrscheinlich nicht mittendrin umbenennen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das
ist dann auch aus einem sauberen Cut wahrscheinlich irgendwie.
Ja, so, ne? Also das, ich glaube, das wird jetzt nicht automatisch geändert im Spielplan, aber ja.
Ja, wenn ich Michael Fischer richtig verstanden hatte, braucht man eine 75-prozentige Mehrheit und könnt ihr mir vorstellen, dass da die geballte Fanszene anrollt wahrscheinlich an dem Tag, ne?
Ja, also ich meine, wie gesagt, es ist seit Jahren ein Thema. Man kann natürlich auch immer dann sozusagen jetzt von außen gucken, ja, bei den Themen und Problemen, die man in Fürth die letzten Jahre hat, ist das jetzt das nicht das Allergrößte. Aber es ist natürlich immer auch so ein Thema, man sieht es ja auch bei anderen Vereinen oder man hat es auch in England gesehen, wenn dann plötzlich sich bei den Topclubs nochmal so eine Art Parallelclub gegründet hat, die dann vielleicht auf die Tradition setzen. Man sieht ja schon manchmal, was das auch wieder in Bewegung setzt, wenn dann plötzlich vielleicht doch wieder die Menschen der Stadt noch mehr dahinter stehen, wenn man dadurch schafft, ein bisschen eine andere Stimmung zu erzeugen. Also es ist ein spannendes Thema. Gucken wir mal, wie das so weitergeht.
Haben wir noch ein bisschen Zeit, wäre dann wahrscheinlich wieder Thema für das Rückspiel in Fürth. Dann kann man noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ne? Als letztes vielleicht noch, mir ist aufgefallen, Fürth hat nicht das gesamte Auswärtskartenkontingent für Sonntag abgenommen. Woran liegt es? Ist das vielleicht noch, weil die letzte Saison so in Knochen hängt oder bei Sommerferien sind oder so? Oder wegen der langen Anreisezeit, kann ja auch sein, Sonntag, ne, Fürth-Hamburg nicht ganz so cool irgendwie.
Ja, wobei Hamburg, ne, auch eine schöne Stadt. Ich glaube, das nutzen ja dann vielleicht eher sogar mal auch Leute und machen ein langes Wochenende draus oder so. Ich glaube, das ist nicht der Grund, aber die anderen Sachen, die du genannt hast, die spielen natürlich mit rein. Also haben jetzt hier gerade die Ferien begonnen in Bayern. Das heißt, da werden vielleicht noch einige eher früh wegfahren, um dann sozusagen so richtig in die Saison einzusteigen aus Fanperspektive. Natürlich hängt auch wahrscheinlich noch bei einigen die vergangene Saison in den Klamotten. Das glaube ich schon auch. Ich denke aber, dass die auswärts fahren, die sind da, wie soll ich sagen, so unerschrocken. Für die spielt das jetzt auch nicht die ganz große Rolle. Es ist generell so, dass jetzt Fürth natürlich in der zweiten Liga jetzt nicht die ganz größte im Ligavergleich Fan-Basis hat und da natürlich nochmal auf auswärts reduziert. Es ist jetzt, glaube ich, nicht ganz überraschend. Ich meine, klar, man denkt dann immer zum FC St. Pauli und auch viel Tradition und so weiter. Da ist es dann immer automatisch voll im Auswärtsblock. Ich glaube, bei Fürth ist es nicht ganz überraschend, aber wie gesagt, die anderen Gründe spielen natürlich auch mit rein. Da hast du Ferien, hast jetzt in der vergangenen Saison nicht nur für dich Werbung gemacht. Also insofern, vielleicht gucken sich das manche auch erstmal noch ein bisschen zurückhaltend an und steigen dann bei den nachfolgenden Auswärtsspielen mit ein.
Ja, umso schöner für St. Pauli-Fans, die einfach jetzt nochmal in Kartenkontingent zugreifen konnten, das aber auch schnell weg war. Insofern, spielt das wahrscheinlich bei uns jetzt nicht so die große Rolle, Sommerferien. Und alle freuen sich irgendwie drauf. Und vielleicht müssen wir uns auch dran gewöhnen, dass vielleicht auch wirklich das nicht immer ausverkauft ist. Das war in der ersten Liga ja eigentlich nur gegen Hoffenheim. Nicht so. Und das kann dann schon mal jetzt natürlich vorkommen.
Ja, wobei, wenn ich mir die zweite Liga anschaue und im Vergleich zur ersten, wenn ich da an Hoffenheim, Wolfsburg, gut, jetzt nicht mehr Wolfsburg, noch so ein paar Vereine denke, dann ist da vielleicht sogar mehr Tradition in der zweiten und der Auswärtsblock voller als in der ersten.
Das Gefühl kommt bei mir auch auf, ja. Gut, Sebastian, ich glaube, wir haben das soweit ganz gut besprochen, dass wir alle gut vorbereitet sind für Sonntag. Hast du noch sonst irgendwas oder?
Nee, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Quatsch erzählt. Wie gesagt, Michael Fischer, mein Kollege, schon der Hauptexperte hier auf jeden Fall. Er wird dann auch zu Gast sein im Stadion und ich werde das Ganze am Bildschirm verfolgen und dann werden wir mal gucken, was wir danach so analysieren können.
Trotzdem werden wir beide wieder miteinander sprechen. Nächsten Montag wird das sein. Und dann schauen wir mal, wie es gelaufen ist, wer so die Erwartungshaltung quasi erfüllt bekommt oder auch nicht.
Ne? Absolut. Wird spannend.
Sebastian, schönen Dank für deine Zeit heute schon mal. Und dann hören wir uns, wie gesagt, Montag.
Vielen Dank dir und schönes Spiel. Und dann gucken wir mal, was bei rausgekommen
ist. Alles klar, so machen wir das. Ja, und den Hörerinnen wünsche ich wie immer ein schönes Spiel am Sonntag. Und bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.